Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Family Fatal und auch heute freue ich mich, dass mein Bruder Philo wieder am Start ist.
Guten Tag auch von meiner Seite.
Ja, Philo, auch heute hatten wir einfach wieder einen tollen Gast in unserem Podcast, nämlich Bianca Walter.
Genau so ist es. Ne? Und für alle, die sich fragen, was macht die Bianca denn so? Außer natürlich mit meinem charmanten Bruder im Podcast reden. Für die haben wir hier ein paar Fakten.
So ist es. Also Bianca Walter ist Dolmetscherin für Deutsch, Englisch und Französisch. Hat aber nebenbei, da haben wir im Podcast auch drüber gesprochen, weil ich das auch vollkommen verrückt fand, noch ein bisschen Schwedisch gelernt. Also wenn ich es recht in Erinnerung habe, kann sie es komplett lesen, sprechen, ein bisschen schwieriger. Und das hat sie nur gemacht für Selma Lagerlöf, damit sie die Texte im Original lesen kann. Also nur, damit ihr schon mal merkt, wie akribisch die in ihrer Arbeit drin steckt. Genau, außerdem ist sie Historikerin mit einer Schwäche für Frauenrechtlerin und sie forscht zu Frauenpaaren ums 19. Jahrhundert.
Ja, dass sie für die Recherche einfach angefangen hat, Schwedisch zu lernen, dass sie das jetzt halbwegs gut lesen kann und verstehen kann, das finde ich schon, da merkt man, da ist richtig Commitment hinter, ne? Die Frau ist committed, die ist da voll drin.
Die macht das wirklich gern.
Schweden generell sehr cool, ne? Also ich bin ein Riesenfan, habe auch schon überlegt, ob ich da nicht vielleicht mal einen Urlaub jetzt demnächst hinmache. Aber jetzt, wo wir ein bisschen weiterkommen, die gute Frau hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Frauen von damals, ja. Von dem Titel kann man sich vielleicht schon denken, dass es um Frauen von damals geht, die ihr im Laufe der Jahre beim Recherchieren und beim Lesen und so aufgefallen sind. Das sind meistens Frauen aus dem 19. oder aus dem frühen 20. Jahrhundert und die haben immer irgendwas Tolles bewegt, Grenzen überschritten, aber dafür irgendwie nicht so richtig die Aufmerksamkeit, die sie verdient hätten, bekommen. Und genau die stehen dann eben jetzt mal richtig im Mittelpunkt in ihrem Podcast.
Absolut. Um der Vollständigkeit selber noch zu sagen, macht sie natürlich auch Instagram, wo sie ebenfalls zum Beispiel die Frauen, die dann auch im Podcast vorkommen, vorstellt, aber auch mal einen Buchtipp mitgibt oder Beiträge macht zu aktuellen Themen, wie zum Beispiel dem Gendern.
Ja, passend zu den Frauen von damals, jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, gibt es die Lise Meitner. Die war ganze 49 Mal für den Nobelpreis nominiert, hat allerdings kein einziges Mal gewonnen. Ne? Und da würde ich mal sagen, das ist schon irgendwie, ja, unglücklich kann man jetzt ja nicht sagen, ne? Da ist ja ein ganz klares Muster zu erkennen, aber da redet ihr ja auch im Podcast ordentlich drüber.
Ja, weil das war so einer mit der ersten Beiträge, die mir ins Auge gestoßen sind, als ich mich mit Bianca Walter beschäftigt habe. Und das fand ich auch vollkommen crazy. Also stell mal vor, du wirst 49 Mal nominiert, was willst du denn noch machen?
Ja.
Ne? Also ich habe mir so ein bisschen während Fußball gedacht, keine Ahnung, du bist im Halbfinale oder im Finale, so halt 49 Mal. Aber spätestens bei der 35. Nominierung oder so denkst du dir bestimmt auch, ja, weißt du was, da wird doch wieder nichts.
Ja, das ist wie mit den Bayern vor ein paar Jahren gewesen. Ne? Man spielt so lange, bis Bayern gewonnen hat, nur irgendwie gegen sie in dem Fall dann.
Ja,
ja, aber neben Lise Meitner ging es auch beispielsweise noch um die Alice Salomon. Da ist die Bianca ein Riesenfan. Aber es geht eben auch, wie schon angesprochen, um aktuellere Themen wie das Gendern. Und es geht auch noch darum, was ich auch sehr spannend fand, wie es so heute um die Emanzipation steht und wie sie das so ansieht. Das fand ich auch sehr interessant.
Voll. Und was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ich möchte mich diesmal bei der Redaktion bedanken für das Spiel, weil ich habe mit der Bianca den Bechdel-Test gemacht. Und den fand ich persönlich richtig klasse. Ich kannte den nämlich auch noch gar nicht und habe mal überlegt, weil ich dann schon fort im Kopf auch die Filme durchgegangen bin, die ich so in letzter Zeit geguckt habe. Ich glaube, den werde ich jetzt öfter machen, Philo.
Ja, den fand ich auch echt ganz cool. Ich hatte davon auch schon mal gehört. Also
kannst du den?
Der Name, der hat mir was gesagt schon, so Bechdel-Test. Ich wusste allerdings nicht mehr genau, was das ist. Mache ich auch mal vielleicht. Ich gucke eigentlich ganz gerne Filme. Aber jetzt reicht's auch, finde ich, mit dem Intro. Viel Spaß mit der Folge und auf Wiedersehen.
Haut rein. Hallo Bianca.
Hallo.
Erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Und um da thematisch direkt mal einzusteigen, würde ich gerne mit einer Person beginnen, mit der du dich auch beschäftigt hast, Lisa Meitner.
Mhm.
Um da mal eine ganz provokante Frage zu stellen. Woran könnte das denn liegen, wenn man 49 Mal für den Nobelpreis nominiert wird und trotzdem den nicht gewinnt?
Ja, woran könnte das liegen? Also ich denke mal, dass man das absolut nicht losgelöst lesen kann von ihrem Geschlecht. Also dass Frauen einfach in der Geschichte immer mal wieder Leistungen gebracht haben, Dinge erfunden haben, Dinge entdeckt haben und dafür einfach nicht die Credits bekommen haben. Die gingen dann stattdessen an einen männlichen Kollegen oder einen Doktorvater oder einfach auch nur, wie im Falle von Lise Meitner, an jemanden, mit dem sie zusammengearbeitet haben, nämlich Otto Hahn. Der hat ihn nämlich sehr wohl bekommen.
Ja, weil ich habe das, ich habe den Post gesehen und dachte mir 49 Mal. Zuerst habe ich mich gefragt, ob da jemand überhaupt schon öfter nominiert wurde. Dann, also das weiß
gute
ich jetzt
Frage,
nicht.
Gute Frage, das weiß ich auch nicht, ja.
Aber dann auch mal der Fakt, gut, ich muss jetzt gestehen, ich kenne auch Otto Hahn nicht. Aber ja, das fand ich einfach so faszinierend, dass man da 49 Mal nominiert wird. Ich die Person auch noch nicht mal kenne. Also ich habe noch nie von Lise Meitner gehört. Und dann kriegst du das Ding aber trotzdem nicht. Da habe ich mich gefragt, was willst du noch machen, ne?
Da fragt man sich wirklich manchmal auch. Also, und sie ist ja nicht die einzige Frau in der Geschichte. Also es gibt die Geschichte gerade der Physik und der Chemie und der Entdeckung überhaupt, die ist voll von Frauen, die wirklich maßgeblich mitgearbeitet haben. Aber in der Geschichte und auch in den Geschichtsbüchern dann mehr oder weniger so als Mitarbeiterin oder Assistentin auftauchen. Und ja, Lise Meitner hat halt gemeinsam mit ihrem Neffen die Erklärung für die Kernspaltung geliefert. Und da war natürlich Otto Hahn auch maßgeblich beteiligt an der Kernspaltung, aber man hat halt ihm alleine den Nobelpreis zuerkannt. Irgendwo habe ich mal gelesen, so den Spruch, die Lebensleistung von Lise Meitner wurde gekürt mit dem Nobelpreis für Otto Hahn. Und so finde ich es einfach wirklich. Also finde ich sehr treffend, ja.
Und du forschst dann ja, das ist ja glaube ich auch genau dein Zeitalter, in dem du forschst. Wenn du dann auf solche Personen triffst und solche Geschichten hörst, löst das emotional irgendwas in dir aus? Also musst du dann lachen oder macht dich das vielleicht auch so ein bisschen wütend, frustriert das einen?
Ja, immer noch. Also klar, manche Sachen überraschen einen vielleicht nicht mehr unbedingt. Also nachdem man jetzt vielleicht mehrere Biografien gelesen hat, wo Frauen nicht die Anerkennung bekommen haben, die sie verdient haben, überrascht es nicht mehr. Aber natürlich macht es immer noch wütend, sauer. Je nach Biografie halt dann auch mal mehr oder mal weniger, weil dann teilweise auch richtig tragische Dinge dabei waren. Also ja, aber wie zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, Frauen wie Bertha Pappenheim zum Beispiel, das war eine große jüdische Sozialreformerin und auch Frauenrechtlerin, die hatte in ihrer Jugend mal psychische Probleme und hat sich dafür behandeln lassen. Und die beiden Ärzte, die sie behandelt haben, haben aus ihr eine große Fallstudie gemacht und gaben ihr das Pseudonym Anna O. Weswegen jetzt überall aufgemacht wird, Bertha Pappenheim, sie war die Frau hinter Anna O. Also ihre ganze Lebensleistung tritt zurück hinter der Tatsache, dass Josef Breuer und Sigmund Freud mal über sie geschrieben haben. Solche Dinge. Und das macht mich einfach, sowas macht mich dann wild, wenn ein ganzes Leben dann tatsächlich auf sowas reduziert wird.
Ja, dass dann auch immer, dass das immer direkt mit den männlichen Namen auch erwähnt wird, ne? Also, dass sie quasi nicht für sich steht, sondern dann immer in den
Oder
Bezug kommt.
Tochter von, Frau von, ne? Emilie Meyer, der weibliche Beethoven, warum war sie nicht die weibliche, also sie war Emilie Meyer, warum war Beethoven nicht die männliche Emilie Meyer? So.
Ja, das ist schon krass. Wie hast du denn dein, vielleicht kannst du noch mal genau sagen, was dein Forschungsfeld ist, wobei ich habe das natürlich auch gesehen, das ist ja dermaßen vielseitig. Ich bin mal gespannt, was du jetzt da genau rauspickst.
Also im Prinzip ist mein Forschungsfeld, ich fasse es immer so zusammen, das sind die Geschichten, von denen ich im Geschichtsunterricht nie was gehört habe und die ich aber gerne gehört hätte. Also im Prinzip habe ich ja, also ich bin im Hauptberuf Dolmetscherin, habe danach berufsbegleitend nochmal Geschichte studiert. Und dann habe ich mir gedacht, na, Allrounderin wirst du sowieso nicht mehr, konzentrierst du dich auf das, was dir wirklich Spaß macht. Und das war tatsächlich die Geschichte von Frauen, sagen wir mal, von der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert bis ungefähr so erster, zweiter Weltkrieg, also bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das war ein unheimlich interessantes Jahrhundert in Bezug auf Frauengeschichte. Da passierte die Frauenbewegung, das Frauenwahlrecht wurde erkämpft und so weiter. Und darauf habe ich mich dann konzentriert und schwerpunktmäßig dann auch auf queere Geschichte, Geschichte frauenliebender Frauen, weibliche Lebensgemeinschaften und so, weil mir da auch aufgefallen ist, dass es damals schon eine unglaubliche Vielfalt an Lebensmodellen gab, von der man allerdings auch so relativ wenig hörte, also im Geschichtsunterricht gar nicht natürlich, aber auch so.
Und wie hast du festgestellt, dass dich genau der Bereich so stark interessiert? Weil ich habe zum Beispiel noch nie gehört, dass jemand in dem Bereich forscht, deswegen fand ich das ganz cool.
Doch, wir sind schon einige, Gott sei Dank, aber es ist tatsächlich so, die mediale Aufmerksamkeit zu erhaschen für diese Themen, die ist immer noch, das ist nicht ganz so einfach. Was mich natürlich wundert, weil ich finde es einen absolut faszinierenden Bereich, aber wie bin ich darauf gekommen? eigentlich mehr oder weniger zufällig. Denn ich war in Geschichte eigentlich nie gut in der Schule. Ich hatte immer das Gefühl, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Da geht es um irgendwelche Männer, die irgendwelche Kriege gegeneinander führen, Verträge miteinander schließen, sich gegenseitig die Rübe abhacken und so weiter. Und erst später, so im Studium, fielen mir da mal so Bücher in die Hände über Frauenbewegungen oder auch über Frauen, die zusammenlebten. Da erschienen so die ersten Bücher in den 1970er Jahren. Also ich habe die dann natürlich etwas später gelesen. Und das hat mir eine ganze Welt eröffnet. Ich dachte, das ist ja unglaublich, was es alles gibt. Und das ist auch Geschichte. Und so bin ich auf dieses Thema dann eben gekommen.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Also wenn ich auch an meine Geschichtszeit in der Schule denke oder auch mein Bruder studiert auch Geschichte. Das ist, also das Thema ist extrem wichtig, aber da ist ja zum Beispiel super viel Nationalsozialismus. Also ich glaube, das hast du ja fast in jeder Schule, in jeder Stufe und auch Kaiserreich und so. Und die Sachen, in denen du jetzt zum Beispiel auch forschst, die finden ja zum Beispiel ganz, ganz wenig Platz. Ich meine, Geschichte ist ja auch super großes Feld, da kann ja wirklich alles eigentlich vorkommen. Ja. Aber das ist bestimmt auch ein Grund, warum man dann da nicht so drauf stößt, weil das wirklich nicht so eine große Rolle spielt.
Ja, stimmt. Also wobei mich das wirklich wundert, denn gerade so die Gesellschaftsgeschichte, die gesellschaftliche Entwicklung, gerade im 19. Jahrhundert und auch Anfang des 20. Jahrhunderts, das hat uns alles so geprägt. Und ich fände das wirklich wichtig, dieses Bewusstsein dafür auch im Unterricht zu vermitteln. Also nicht nur zum Beispiel 1848 war Paulskirche und Revolution und die wurde dann beendet, dadurch, dass der König sie für beendet erklärt hat und so weiter. Und da trafen sich dann Männer und sprachen über Demokratie, sondern dass das war auch eine Sache, gerade auch die Revolution von 1848. Es waren unheimlich viele Frauen dabei. Das war die Zeit, in der sich Menschen eigentlich in ganz Europa versuchten, von der Monarchie, von der Feudalherrschaft zu befreien. Da waren immer auch Frauen dabei gewesen. Nur war das dann irgendwann so, dass die Männer, die für Demokratie gekämpft hatten, die Errungenschaften dann gerne für sich in Anspruch nahmen. Und als die Frauen dann sagten, wir hätten gerne auch was davon ab, hieß es dann quasi, ja nee, wieso, wer soll denn dann die Wäsche machen, so platt gesprochen. Und so sind sehr viele, viele Ungleichheiten, die wir heute noch haben, also Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in Bezug auf ihre Rechte und Freiheiten, die sind natürlich Jahrhunderte alt. Aber gerade in dieser Zeit im 19. Jahrhundert, da wurde so vieles festgeschrieben, dass die Rolle der Frau zum Beispiel die der Ehefrau und Mutter ist, die ins Haus gehört und der Mann geht raus arbeiten. Das fände ich wirklich wichtig, wenn sowas auch im Unterricht vermittelt würde. Und vielleicht, denke ich, ist meine These, könnte man sich sowas, solche Entwicklungen auch viel leichter merken als irgendwelche Daten, Fakten, Jahreszahlen, weil man merkt, das hat mehr mit mir zu tun, mit meiner Realität heute.
Ja, voll. Also ich finde auch, das finde ich dann immer krass, wenn man sich intensiver damit auseinandersetzt, dass ja teilweise Gesetze wie, dass der Mann das Arbeitsverhältnis von der Frau oder so fristlos kündigen konnte, das ist ja gar nicht, also es ist ja noch gar nicht so alt.
Ja, also das ist noch gar nicht so lange her, das war in den 70ern noch. Ja.
Und wenn man sich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen würde, manchmal kriegt man ja auch so Werbungen angeboten aus den 60ern oder so, wo du denkst, Alter, das war mal eine Werbung. Also ja. Ich gebe dir recht, dass wenn man sich damit in der Schule zum Beispiel, glaube ich, auch befassen würde, weil das eben näher an einem dran ist und nicht unbedingt nur immer nur an Daten geknüpft ist, dass man sich das bestimmt auch gut dann merken könnte.
Ja, oder allein auch die Geschichte des Frauenwahlrechts, wenn man mal sieht, ja, Demokratie, eine Demokratie ohne Frauenwahlrecht ist doch nicht denkbar. Eine Demokratie, in der nur die Hälfte aller erwachsenen Personen wählen dürfen. Also, dass das nicht nur, das ist kein Nischenthema, das ist ein Thema, was unsere ganze Gesellschaft betrifft.
Hast du, also jetzt gerade auch Wahlrecht oder auch um auf diese Frauen aufmerksam zu machen, mit denen du dich beschäftigst, war das auch der Grund, warum du deinen Podcast gegründet hast? Um das so ein bisschen publiker zu machen?
Ja, ja. Wobei der Podcast, muss ich sagen, der ist so ein bisschen ein Zufallsprodukt. Also es ist eigentlich ein Kind der Corona-Krise. Wie gesagt, ich bin im Hauptberuf Dolmetscherin und als Corona kam, wurden plötzlich alle Veranstaltungen abgesagt. Niemand brauchte mehr Dolmetschung und ich hatte jede Menge Zeit und dachte, ja, wohin denn jetzt mit all den Wörtern, die ich gerne in Mikros spreche? Da habe ich mit dem Podcast angefangen. Aber natürlich ging es auch immer darum, gerade diese Geschichten auch publik zu machen, auch auf eine niedrigschwellige Art. Also so dass man es vielleicht hoffentlich beim Joggen oder in der Badewanne auch hören kann.
Und wonach suchst du aus? Weil es gibt bestimmt einige, die immer für dich in Frage kommen. Also ist das dann thematisch oder Frauen, die dich einfach begeistern?
Ja, eigentlich das. Denn ich denke, der Podcast, der wird nicht finanziert oder gefördert. Ich mache, was mir Spaß macht. Und natürlich merke ich auch an der Resonanz, was gut ankommt. Manche Dinge werden auch gewünscht. Und wenn mich das dann packt, dann greife ich das auch sehr, sehr gerne auf. Aber im Prinzip sind es tatsächlich, wie ich eben sagte, die Geschichten, die ich eigentlich selber vermisst habe. Geschichten ganz viel über queere Frauen oder frauenliebende Frauen, lesbische Frauen, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Und überhaupt Frauen, die irgendwelche neuen Wege gingen. Wobei das jetzt nicht alles Heldinnengeschichten sind. Und das ist auch das, was mich daran so fasziniert. Also gerade diese Vorkämpferinnen von damals, das sind ja alles Menschen wie du und ich, die haben Schwächen, die strugglen auch mal, die machen auch Fehler. Und gerade das so ein bisschen rüberzubringen und bekannter zu machen, darum ging es mir oder geht es mir.
Ich habe mich da auch gefragt, wie schwierig ist es da, Literatur und Informationen rauszukriegen? Also gerade bei queeren Frauen oder so, weil es ja zu der Zeit, oder es ist ja auch heute immer noch, also viele mögen das ja nicht, wenn Leute so sind. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist bestimmt super schwierig, da Dinge rauszufinden, oder?
Dachte ich erst auch. Und
ist nicht?
Gar nicht. Also es gibt so viel, also vergleichsweise viel. Natürlich verglichen jetzt mit manchen anderen Geschichtsdisziplinen, wo die Archivsituation oder die Quellensituation einfach sehr, sehr gut ist, ist es natürlich wenig. Aber wenn man ein bisschen so die Augen offen hält, es gab sehr viele Frauenpaare, die offen lebten. Da wurde natürlich nicht drüber, die bezeichneten sich nicht als lesbisch oder homosexuell oder queer, die sprachen nicht über Privates. Das war so ein bisschen der Deal. Also du konntest als Frauenpaar eigentlich relativ unbehelligt leben. Solange der äußere Schein gewahrt blieb, da lief nichts. Ja, also solange die heterosexuelle Gesellschaftsordnung nicht gestört wurde. Und diese Frauen, die waren teilweise im öffentlichen Leben auch aktiv, in der Frauenbewegung, auch in der Politik, saßen im Reichstag, Gertrud Bäumer zum Beispiel für die Liberalen, und die haben dann auch Memoiren geschrieben. Und manche von denen haben Nachlässe hinterlassen. Die sind natürlich, was Beziehungsgeschichten angeht, mehr oder weniger explizit. Aber dann gibt's halt immer auch solche wirklich Fundgruben, wie zum Beispiel den Nachlass der Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf, Literaturnobelpreisträgerin 1909. Die hat die liebte zwei Frauen, teilweise parallel, und die gesamte Korrespondenz mit beiden ist erhalten. Und das ist wirklich ein absoluter Schatz. Besonders wenn man die auch so parallel nebeneinander liest, also was sie der einen schrieb und was sie der anderen schrieb. Das ist wunderbar. Und sie ist nicht die Einzige, die sowas, es ist extrem umfangreich, aber sie ist nicht die Einzige, die sowas hinterlassen hat. Insofern, ja, da gibt's schon was.
Und wenn du auf so eine Fundgrube stößt, da freust du dich dann, glaube ich, ne?
Also dann lerne ich sogar Schwedisch dafür, ja, und das ist tatsächlich passiert.
Hast du Schwedisch dafür gelernt?
Zumindest Schwedisch lesen, ja, also sprechen, ich würde kein Gespräch aufrechterhalten können, aber ich habe ein paar Schwedischkurse gemacht und Schwedisch lesen gelernt und bin nach Stockholm gefahren.
Das ist ja der Wahnsinn.
Und habe dann morgens Schwedisch gebüffelt und nachmittags Briefe abfotografiert oder versucht zu entziffern.
Weil die nicht übersetzt sind oder weil du es quasi im Original lesen wolltest?
Nee, die sind ja auf Schwedisch.
Ja.
Also das ist unheimlich viel. Und Gott sei Dank erlauben die Archive mittlerweile den Forschenden für den Eigengebrauch, für die eigene Forschung abzufotografieren und das dann zu Hause nachzuarbeiten.
Das ist ja der Wahnsinn.
Weil solche, also 40 Jahre Briefkorrespondenz, das liest man nicht einfach mal so in der Woche.
Wie lange hast du dann Schwedisch gelernt, dass du es zumindest lesen kannst? Also du kannst jetzt Schwedisch lesen?
Natürlich immer mit dem Internet dabei, also mit dem Wörterbuch. Und ein bisschen hilft manchmal auch eine Übersetzungsmaschine. Also Google Translate zum Beispiel,
das
ist alles relativ gut. Die allerersten Briefe habe ich gewissermaßen mit Google Translate und einem Wörterbuch gelesen. Aber ja, wie lange hat das gedauert? So 2 Jahre vielleicht Und also Lesen ging bei mir relativ schnell, weil es ist ja eine Sprache, die schon ein bisschen verwandt ist mit dem Deutschen. Und also Hörverstehen und Sprechen ist bei mir nicht wirklich sehr gegeben, aber das Lesen, das geht schon.
Ja gut, dafür müsste man es wahrscheinlich dann auch einfach mehr sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass du hier in Deutschland wenig Anknüpfpunkte hast, um eben Schwedisch zu sprechen.
Eher wenig.
Aber ich finde den Antrieb, die Sprache dafür zu lernen, toll. Das ist schon echt cool.
Ja, wobei es ist tatsächlich, welche bessere Motivation kann es eigentlich für eine Forschende im Bereich queere Frauengeschichte geben, als solche Liebesbriefe zu finden? Und dann sagen, okay, also sie haben immerhin den Vorteil gegenüber Deutsch oder Briefen aus Deutschland, dass sie nicht in Kurrentschrift geschrieben sind. Also das sind Buchstaben, die können wir normal lesen. Nur halt eben die Sprache ist eine andere.
Aber ich finde, das spricht auch dafür, dass du dir eben genau die Frauen dann auch rauspickst, die dich faszinieren und dann guckst du eben, wie du an die Informationen kommst, ne?
Genau, und dann kommt man halt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Es finden sich dann immer wieder Querverweise in Archiven. Also ich habe zum Beispiel in diesem Nachlass von Selma Lagerlöf Fanpost gefunden von zwei deutschen Frauenrechtlerinnen, Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. Da gab es Korrespondenz mit einer anderen deutschen Frauenrechtlerin, Minna Kauer und so. Da findet man daneben immer Verweise, wo man sieht, ach, da könnte ich hier noch schauen und da noch schauen. Und so geht es ein bisschen, also man, so wie beim Halma, man springt von einem Stopp zum anderen.
Jetzt sind die Frauen ja meistens, und das muss ich auch gestehen, habe ich mich gefragt, das wird einerseits daran liegen, dass die halt nicht so bekannt sind, vielleicht bin ich dann geschichtlich auch nicht gut genug, aber ich habe extra durchgeguckt bei deinem Podcast und auch bei den Instagram-Beiträgen und dachte mir, okay, ich kenne eigentlich viel zu wenig davon oder viel zu wenig Namen sagen mir was. Da habe ich mich gefragt, wenn du jetzt eine Frau auf einen Schlag super berühmt machen dürftest, welche wäre das? Kannst auch zwei, drei nennen.
Alice Salomon.
Ah, guck mal, das ging schnell.
Ja, das geht, ja, weil, also es gibt, ich sag mal so, meine Lieblingsfrau von damals ist eigentlich immer die, mit der ich mich gerade befasse. Weil die sind alle so faszinierend und je tiefer man ins Leben einsteigt, umso mehr faszinieren sie einen auch. Aber tatsächlich, wenn ich wirklich nur eine einzige nennen sollte, die mich wirklich fasziniert und auch gepackt hat, dann war das Alice Salomon. Alice Salomon war Begründerin der modernen sozialen Arbeit in Deutschland. Nach der ist auch die Alice Salomon Hochschule in Berlin benannt. Und jetzt sind wir ja Begründerin der modernen sozialen Arbeit. Okay, ist interessant, wenn man jetzt soziale Arbeit studiert, dachte ich zuerst auch. Und dann habe ich einfach dahinter geschaut, was diese Frau noch alles gemacht hat und was sie später auch erlitten hat. Sie lebte bis 1948, also hat die Nazi-Zeit noch mit erlebt. Und da bin ich einfach immer wieder baff. Sie war nicht nur, also sie war eine höhere Tochter, also aus dem gehobenen jüdischen Bürgertum in Berlin, interessierte sich als junge Frau für soziale Tätigkeiten. Das war damals im jüdischen Bürgertum eine ganz große Sache. Also es war soziales Engagement, gerade von Frauen wurde sehr, sehr groß geschrieben. Und Alice Salomon schloss sich dann einer Initiative an. Die nannten sich die Mädchen- und Frauengruppen für soziale Hilfsarbeit, die sie dann auch wiederum als ganz junge Frau übernahm. Also sie übernahm die Leitung. Und war eigentlich so die Person, die soziale Arbeit in Deutschland weggeführt hat von so einem karitativen Wohltätigkeitsansatz, ne, das Bürgertum macht mal hier ein bisschen was und beruhigt sein Gewissen, hin zu einem bedarfsorientierten Ansatz. Also was brauchen die Menschen eigentlich, die in Armut leben? Dann hat sie sich in der Frauenbewegung engagiert. Sie war Vizepräsidentin des Weltfrauenrats später und erlebte aber immer auch Antisemitismus, auch schon lange vor der Nazi-Zeit. Dass sie zum Beispiel nicht Präsidentin des Bunds Deutscher Frauenvereine wurde, hat den Grund, dass sie Salomon mit Nachnamen hieß. Und die Frauen dachten dann so, nee, dann kommen unsere Hater und die hören dann den jüdischen Nachnamen und dann kriegen wir Antisemitismus ab. Und dann haben sie quasi aus vorauseilendem Gehorsam Alice Salomon nicht zur Präsidentin gemacht, obwohl alle eigentlich gedacht hatten, die wird die Nächste. Später wurde es natürlich dann noch schlimmer. Sie wurde ihrer ganzen Ämter enthoben. Sie wurde 1937 in die Emigration gezwungen und starb dann 1948 relativ einsam in New York. Und zu ihrer Beerdigung erschienen vielleicht 4 oder 5 Personen. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, ja klar, bei einer Biografie von einer historischen Persönlichkeit weiß man immer, die Person kommt dann nicht lebend raus. Aber bei manchen ist es dann tatsächlich so, dass ich dann doch immer wieder Tränen in den Augen habe, wenn ich das lese oder nacherzähle. Also die Person tatsächlich. Habe ich auch eine Podcast-Folge zu. Also würde ich sehr gerne noch viel, viel bekannter machen.
Ja, aber die ist schon relativ bekannt, höre ich daraus. Und ich kannte sie nur nicht wahrscheinlich, ne?
Ja, jein. Also sagen wir mal, sie ist bekannt im Bereich der sozialen Arbeit. Ich glaube, wer soziale Arbeit studiert hat, hat den Namen gehört. Nach ihr ist auch, wie gesagt, eine der ganz wenigen Hochschulen hier in Deutschland benannt, die nach Frauen benannt sind. Ich weiß nicht, ob sogar die einzige ist. Ich glaube, nicht ganz die einzige, aber wirklich, das sind sehr, sehr wenige. Aber sie ist jetzt wirklich kein Name, der so absolut in aller Munde ist, glaube ich. Und das hätte ich gern, dass sie das ist.
Aber ich finde es echt toll, weil du gerade auch mit Tränen in den Augen gesagt hast. Und das war ja auch mit einer der ersten Fragen, die ich vorhin gestellt habe, mit dem, was das dann emotional auslöst. Und ich kann mir vorstellen, dass bei wenigen Leuten dann, die forschen, das emotional so viel auslöst, wenn sie dann sich mit diesen Geschichten oder so befassen oder mit ihrem Forschungsfeld.
Och, also ich höre das bei KollegInnen in dem gleichen Gebiet hier relativ häufig. Also es gibt ja auch, Tränen in den Augen weiß ich jetzt nicht, darüber unterhalten wir uns jetzt nicht ständig, aber das ist wirklich emotional ist, dass es einen packt, dass es einen mitnimmt. Da gibt's Forschende, gerade in der queeren Geschichte, auch in der Transgeschichte, was auch ein relativ junger Zweig der Erforschung ist, der was tatsächlich auch in einem selbst was auslöst. Und ich finde, das darf gerne auch sein. Also die forschende Person, die muss und soll vielleicht auch gar nicht da so neutral und nüchtern rangehen, sondern finde ich, darf gerne auch ein bisschen mitgehen. Natürlich immer dann reflektiert, dass ich meine Emotionen jetzt nicht, dass die Analyse nicht drunter leidet, dass ich emotional mitgehe. Das heißt, die Emotionen, finde ich, die kann und soll man gerne auch haben, aber dann natürlich auch reflektieren.
Ja, also ich glaube auch, dass die Emotionen im Endeffekt was Positives sind, wie wenn du schon sagst, dass man damit halt gut umgehen kann, weil das ja auch für die Faszination spricht, um sich dann mehr mit auseinanderzusetzen, auch thematisch ist eben super hilfreich, ne? Also wenn du die Memorarien lesen willst und dafür extra Schwedisch lernst, dann ist das ja was Gutes und dann macht dir das auch viel mehr Spaß und hilft dir dabei. Ich habe nur gedacht, dass eben, glaube ich, gerade bei so Thematiken wie bei dir, dass du dich auch mit Einzelschicksalen und so auseinandersetzt, kann ich mir vorstellen, zu 100% weiß ich es nicht, weil ich jetzt selbst nicht in der Forschung tätig bin, dass das aber emotional auf jeden Fall mehr auslöst, als wenn man sich mit der Kernspaltung oder so beschäftigt. Wobei ich mir auch
das
da
kann
vorstellen
kann,
dass die Begeisterung dann auch, wenn Leute sich damit auseinandersetzen, bei denen relativ groß ist.
Stimmt, also ich will jetzt nicht für Lise Meitner sprechen, die war sicherlich auch absolut passioniert für ihr, sonst wäre sie da sicherlich nicht so eine Kapazität drin gewesen.
Jetzt haben ja Frauen schon einiges erreicht, aber wir sind ja noch nicht an dem Zeitpunkt, dass wir von Gleichberechtigung sprechen können. Wo merkst du denn heute, dass ich noch einiges tun muss?
Oh,
vielleicht auch im Alltag oder so, wo dir das begegnet, da gibt es ja viele Dinge, die man nennen kann.
Also ich denke manchmal, wenn ich so höre, was, ich meine, ich bin ja jetzt die Fachkraft fürs Historische, aber wenn ich höre, was feministische AktivistInnen heute teilweise so, also was, welche Themen es gibt, wo ich denke, boah, da hat sich echt noch nicht so viel geändert oder da machen wir vielleicht gerade Rückschritte, dann ist vielleicht ein riesiges Thema tatsächlich das der Sorgearbeit. Diese unsichtbare Last, die immer noch von Frauen getragen wird, die Versorgung von Kindern, von Angehörigen, die krank oder pflegebedürftig sind, alleine auch dieses, das alles im Kopf haben, ja, das ganze Management von Haushalt und Familie, was wirklich großteils so sagen wir mal, gerade in Hetero-Beziehungen auf den Schultern von Frauen lastet, das denke ich, das muss anders werden. Aber ich glaube, dass da tatsächlich auch einiges passiert und da zähle ich jetzt echt auch auf die nächste Generation Männer, dass die da auch den Schuss hört.
Du hast gerade gesagt, dass es Bereiche gibt, in denen wir Rückschritte machen. Hast du da ein Beispiel?
Denke ich schon. Also wenn ich sehe, so Geschlechterklischees, Geschlechterzuschreibungen. Ich meine, ich bin Jahrgang 73, das heißt, und wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, natürlich gab es da auch Mädchen, die rosa getragen haben, Jungs, die hellblau getragen haben, aber eigentlich habe ich das Gefühl, und ich glaube nicht, dass das jetzt nur meine verklärende Erinnerung ist, dass die Bewegung damals eher dahin ging, weg vom Klischee, und dass wir uns da jetzt allerdings wieder zurückbewegen. Zum Beispiel, also alleine, dass es Überraschungseier in Rosa für Mädchen gibt. Das ist ja auch eine relativ neue Entwicklung, oder diese ganzen sehr stark geschlechtersegregiertes Spielzeug und sowas. Also da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass sich da was zurückbewegt. Aber auch in dem Bereich, den ich eben angesprochen habe, Sorgearbeit, gerade durch Corona, ich glaube, da haben wir tatsächlich wieder Schritte zurückgemacht, dass da tatsächlich wir wieder in die alten Muster gefallen sind. Hoppla, die Schulen sind geschlossen. Wer bleibt zu Hause? Mama bleibt zu Hause.
Ja, also das kann sehr gut sein. Ich habe mich gerade bei den Spielzeugen und so gefragt, woran das liegen könnte. Ob die sich einfach besser verkaufen sich wahrscheinlich gut. Ne?
Ja, man kann halt zweimal. Also stell dir mal vor, du bist zwei Kinder zu Hause, ein Bruder, eine Schwester. Ist doch super praktisch für die Spielzeugindustrie, wenn du fürs zweite Kind, was ein anderes Geschlecht hat, alles neu kaufen musst.
Ja, und ich glaube, das ist auch was, woran man gar nicht so aktiv denkt. Ne? Also dann gehst du mit deinem Kind vielleicht einfach in Spielgeschäft oder so, und es darf sich was aussuchen, Spielzeug, und weil es dann so in seiner Umwelt das schon wahrnimmt oder dieses Regal dann einfach ja für sie quasi gemacht ist, dann suchst du dir vielleicht auch einfach eher so ein Spielzeug aus. Ne?
Ja, klar. Ich meine, das Kind soll ja... Ich will das Kind mit dem Spielzeugkauf ja nicht bestrafen, indem ich sage, ich kaufe jetzt aber das, was du gar nicht haben willst, weil aus Prinzip, pass auf, ich erkläre dir das jetzt mal mit den Klischees, ne? Geht ja nicht.
Oder such dir bitte in Anführungszeichen eine neutrale Farbe aus, ne? Sowas, was einem Fünfjährigen da.
Ich meine, das würde sicherlich helfen, wenn wenn es mehr neutrale Farben gäbe, also aber... oder als neutral empfundene Farben. Die Farben an sich haben ja kein Geschlecht. Aber ja, übrigens auch interessant, rosa war früher, so vor 200 Jahren, mal eine Jungsfarbe.
Ja, das wusste ich auch. Das finde ich auch lustig, wie sich sowas dreht, ne?
Ja. Also im Prinzip sind so die Nationalmannschaftstrikots da in Pink, die sind halt einfach historisch. Ne?
Ja, da wurde jetzt ja auch wieder ein bisschen darüber diskutiert, finde ich so albern.
Ja.
Also,
ja.
Also wie man dann auch... Wer sich darüber definiert und sagt, ja, das ist keine männliche Farbe, der denkt mir, ja gut, du hast aber wahrscheinlich ganz andere Probleme. Das ist einfach nur eine Trikotfarbe.
Also, ja, die Probleme hätte ich gern. Ne? Also, denke ich mal, hätten viele gern, wenn das ist, worüber man sich aufregen muss.
Das Gleiche denke ich mir auch immer beim Gendern. Das ist ja auch immer eine sehr emotional und auch politisch aufgeladene Debatte. Und in meinen Augen denke ich mir immer, also sag gern auch was dazu, wer Lust hat, soll das machen und wer nicht, nicht. Und im Endeffekt ist es ja eher hat das ja mit Sprache zu tun, und Sprache entwickelt sich ja immer weiter. Und ich wüsste jetzt nicht, in Bayern ist ja zum Beispiel auch das Gesetz jetzt, dass du in offiziellen Dokumenten und so in der Schule und so, glaube ich, ja nicht genderst. Ich denke mir immer, du kannst das im Endeffekt eh nicht wirklich verhindern. Also entweder es setzt sich durch oder es setzt sich nicht durch.
Eben, und ich denke, das mit dem Genderstern oder dem Glottisstopp, also StudentInnen, gut, Studierende, aber schlechtes Beispiel, aber das ist ja im Prinzip eine Notlösung, weil unsere deutsche Sprache einfach, anders als das Englische, haben wir ja nun mal der und die als Artikel und nicht einfach nur the. Also sprich, wir brauchen irgendeine Lösung. Wir können jetzt nicht sagen, im Englischen ist es einfach. Da sagst du dann einfach the teacher, a teacher, und das kann dann, da kannst du im Kopf beides haben. Im Deutschen hast du aber der oder die, und damit hast du es direkt schon geschlechtlich markiert. Und das heißt, wir brauchen auch irgendeine Notlösung für die Bezeichnungen. Lehrer, Lehrerin, LehrerIn, LehrerInnen, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob sich das dauerhaft durchsetzen wird, aber es ist eben eine Lösung, die für unsere Zeit passt, oder was für viele, viele haben das Gefühl, dass das jetzt eine Lösung ist, die passen kann und mit der wir uns behelfen können. Und dann ist das doch prima und dann schauen wir mal, was draus wird. Ja. Würde ich jetzt sagen. So funktioniert Sprache ja eigentlich.
Ja, und das, so habe ich mir das auch gedacht. Also wenn, ich verstehe immer nicht ganz, wie Leute sich, wenn dann darüber diskutiert wird, davon so angegriffen fühlen können. Nee. Gibt es vielleicht andere Themen, wo ich mich mehr angegriffen fühlen würde, aber ich, also im Podcast oder so, ich versuche das auch immer zu machen. Und dann, also dann hörst du es. Und wer es nicht machen will, ist ja auch feel free, dann mach's nicht. Ist ja vollkommen legitim. Eben. Aber dass das dann immer so emotional aufgeladen ist oder so, das wundert mich immer ein bisschen. Du hast ja zum Beispiel auch ein Video dazu gemacht mit Gendern, dass das irgendwie schon an der Universität Zürich im 19. Jahrhundert oder so gemacht wurde.
Ja, und zwar, das war damals gar nicht, also dieses Wort Studierende, ne, das ist total alt, das hat Goethe schon verwendet. Damit hat der natürlich keine Frauen gemeint, weil Frauen damals noch nicht studieren durften. Aber zum Beispiel war das auch der Grund, warum das Wort Studierende in Zürich einfach in der total gang und gäbe war. Und als dann Frauen auch studieren konnten, fand dann zum Beispiel Käthe Schirmacher, die damals Studentin war, die fand das total klasse. Sie sagt, ja super, Studierende ist ja geschlechtsneutral. Und das hat sie dann auch in einem Aufsatz thematisiert. Sie sagte, hier, wir Frauen sind da einfach automatisch schon mitgemeint in der Sprache. Und das fand sie damals schon gut. Und und heute ist es ein Aufreger, wenn
merkst du unter solchen Beiträgen andere Kommentare, als wenn du beispielsweise Frauen aus der Geschichte vorstellst?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das ist natürlich auch dem Algorithmus geschuldet. Denn wenn ich eine Frau aus der Geschichte vorstelle, das wird geliked und kommentiert von Leuten, die das gut finden. Wenn ich ein Reel mache zum Thema Gendern, also gelegentlich juckt's mich, gelegentlich mache ich das dann mal. Ich merke das, ab dem zweiten Tag geht's bergab. Wenn es ganz schnell geht, nach 6 Stunden schon. Sowas wird auch kommentiert, natürlich nicht geliked, aber kommentiert und geteilt von Menschen, die das sehr kritisch sehen und die das auch sehr gerne und in sehr unterschiedlichen Tonarten mir mitteilen. Und je mehr Kommentare du bekommst, umso mehr wird so ein Video auch an Gleichgesinnte dann ausgespielt. Also Gleichgesinnte von denen, die diese Kommentare ablassen. Das heißt, wenn du ein bestimmtes Quorum an Negativkommentaren hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es immer mehr werden. Und das ist mir tatsächlich auch schon zweimal passiert, dass das dann richtig viral ging und zwar in einer Bubble, wo ich es nicht wirklich wollte. Und da kamen dann auch teilweise unappetitliche Sachen. Ja, da habe ich dann auch teilweise Kommentare deaktiviert, weil ich auch meine eigene Inbox davor schützen wollte, dass das damit weitergeht. Oder mich auch davor schützen wollte. Denn ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun, aber belastend ist es natürlich schon.
Ja, voll. Ich finde da immer so krass, dass du ja, also dadurch kriegt dein Account ja auch mehr Sichtbarkeit, aber eben nicht die Sichtbarkeit, die man sich wünschen würde, ne? Aber das sind eben genau diese
Themen. Die Sichtbarkeit, die mir dann Strafbewertungen bei Spotify auch beschert. Denn die Leute suchen dann natürlich, wo sie mich sonst noch finden. Ja. Und es ist Gott sei Dank noch nicht passiert, dass mich jemand auf anderen Wegen dann kontaktiert hat. Das Negativfeedback, das merke ich dann schon ganz stark.
Wir haben vorhin kurz auch über Kindheit und Farben und so gesprochen. Wie war das bei dir? Also wer sich so viel auch mit Frauengeschichte und so auseinandersetzt und in der Familie und auch im Umfeld hat man ja gewisse Vorbilder und so. Wie war das bei dir?
Wie war das bei mir? Also ich hatte das große Glück, dass meine Mutter mich nie groß nach irgendwelchen Geschlechterklischees erzogen hat. Also ich hatte immer kurze Haare, wie meine Mutter auch, einfach aus praktischen Gründen. Hosen haben wir eigentlich alle getragen im Kindergarten. Also ich hatte eigentlich wirklich das Glück, dass ich nie so dieses Klischee vom braven Mädchen vermittelt bekommen habe. Und ich denke, das hat mich sicherlich auch geprägt.
Ja klar, da gehe ich auch von aus. Also wenn du jetzt als Hausfrau erzogen worden würdest, dann würdest du wahrscheinlich jetzt anders ticken, ne?
Ja, wobei meine Mutter war auch lange zu Hause. Also meine Mutter ist eine gelernte Fleischerei-Fachverkäuferin. Sie hat sich entschieden oder meine Eltern haben sich gemeinsam entschieden, dass meine Mutter tatsächlich die ersten Jahre meines Lebens zu Hause bleibt. Daraus wurden dann die ersten 10 und dann ging sie Teilzeit arbeiten. Also meine Eltern haben eine recht klassische Rollenverteilung, was das angeht. Trotzdem, wie gesagt, ist meine, also habe ich nie jetzt vermittelt bekommen, dass für mich so ein bestimmter Weg vorgezeichnet ist. Also als ich dann Interesse bekundet habe, aufs Gymnasium zu gehen und später auch zu studieren, da wurden mir nie Steine in den Weg gelegt, im Gegenteil.
Das ist schön. Das war bei uns genauso. Also bei uns war auch immer meine Mutter größtenteils zu Hause und hat auch viel dann Teilzeit und so gearbeitet. Und wenn du auch drei Kinder und so hast, dann ist das halt, bietet sich das auch an, dass einer ein bisschen mehr zu Hause ist, wenn das finanziell möglich ist. Und ich habe aber das Gleiche empfunden und dafür bin ich auch wirklich dankbar, dass du eben einfach aufwachsen konntest und dann das halt viel auch nach Interessen geht, ne? Also dann bist du halt, wird dir nichts vorgelebt, sondern worauf hast du Lust und dann guck doch, dass du vielleicht in dem Bereich auch was machst, also dass dir alle Möglichkeiten offen stehen und wenn du halt wirklich einen Wunsch hast, in dem Bereich was zu machen, dann muss man irgendwie gucken, wie sich das dann auch finalisieren lässt.
Genau, also das ist, meine Eltern waren jetzt auch nicht steinreich, aber man hat halt geguckt oder sie haben geguckt, wo können sie meine Interessen fördern, auch meine eigenen, meine Initiativen irgendwie fördern und mich dabei unterstützen, meine Ressourcen zu mobilisieren.
Das finde ich, also so würde ich es auch gern machen. Dann hätte ich jetzt noch eine Frage, weil die könnte ich mir bei dir auch ganz, also bin ich gespannt, was du antwortest. In welcher Epoche hättest du gerne gelebt, wenn du dir jetzt eine aussuchen müsstest?
Heute.
Heute, okay. Ja, ich habe schon, heute. Ich dachte vielleicht noch 90er, 20er, die Bewegung noch zusätzlich.
Naja, 20er, ja, 20er wäre cool, aber ich weiß ja nun heute rückblickend, was danach kam.
Na ja, gut, stimmt, ja.
Und heute weiß ich nicht, was kommt, was vielleicht auch besser ist. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt dran zurückdenke, ich kann mir ja nicht eine Epoche aussuchen und die dann quasi isoliert in den luftleeren Raum stellen, wenn ich in den 20ern gelebt hätte und dieses zum Beispiel dieses wunderbare Berlin der 20er miterlebt hätte, wo auch queere Menschen sich plötzlich frei oder immer freier entfalten konnten, wo es über 80 Bars alleine für queere Frauen gab. Übrigens auch die meisten davon transinklusiv. Also es ist wirklich so eine Community, das Wort queer gab es damals noch nicht, aber es ist eine queere Community damals entstanden, die allerdings ja 1933 komplett zerschlagen wurde. Das heißt, und von heute rückblickend wissend, dass ich das eine ohne das andere nicht haben kann, nehme ich dann doch lieber heute.
Das ist schon krass, ne, wie sich das dann wieder zurückentwickelt hat, wenn man das so hört. Das ist schon heftig. Dann würde ich dir noch eine Frage stellen, weil ich das, glaube ich, auch sehr interessant finde. Und dann würden wir zu einem kleinen Quiz noch kommen, was die Redaktion vorbereitet hat. Ich finde das Quiz heute auch sehr gut. Bin mal gespannt, ob wir das lösen können. Ist das bei dir auch so, dass Frauen, die vielleicht, die unterdrückt werden oder denen es nicht so gut geht, dass sie sich an dich wenden und dir über Instagram oder so zum Beispiel schreiben?
Ich bekomme einige Nachrichten von Frauen, die mir schreiben, dass das gut tut, was sie von mir hören. Und das freut mich immer riesig. Das ist ein ganz, ganz großer Ansporn. Das ist wirklich, das bedeutet mir viel. Und wenn ich solche Nachrichten bekomme, da bin ich auch wirklich immer ganz, ganz gerührt.
Ich glaube, gerade wenn es dann eben auch diese Hasskommentare und so gibt, die es ja, meistens sind das ja gefühlt auch irgendwie mehr, ne, weil die Leute immer nur in den Kommentaren unterwegs sind, so gefühlt, wenn sie was zu meckern haben, oder das ist zumindest immer der Eindruck, dann ist das schön, wenn man solches Feedback kriegt.
Das ist wirklich, man darf sich ja tatsächlich auch nicht davon, man darf sich das nicht so zu eigen machen. Natürlich, wie gesagt, es geht nah, wenn man solche beleidigenden Kommentare bekommt. Ich habe auch jetzt zum ersten Mal erwogen, tatsächlich was zur Anzeige zu bringen. Ich muss noch gucken, ob ich das weiterverfolge oder nicht. Und das hat aber, ja, wie gesagt, alles nichts mit mir zu tun. Das ist ein Frust, der sich an mir Bahn bricht. Aber wenn ich so ein Feedback bekomme, dass eine sagt, das, was du machst, das gibt mir was. Das hat was mit mir zu tun. Und das sind dann wirklich die Kommentare, die zählen.
Finde ich, ist auch schon ein besonderes Feedback, weil es ja nicht nur, da wird ja nicht nur deine Arbeit gelobt, sondern dann auch noch, wird ja auch noch gesagt, dass das emotional was in der Person auslöst. Das finde ich schon nochmal besonders. Dann würde ich, wenn du jetzt Lust hast, zum Ende der Folge hin noch zu dem kleinen Quiz kommen, was wir hier haben.
Ja, schieß los.
Und das Quiz heißt Frauen im Film.
Ach du liebe Zeit.
Aber es geht jetzt nicht um Schauspielerin oder so, das kann ich dir schon mal sagen.
Okay. Ja.
Kennt ihr den Bechdel-Test? Unsere Gästin vermutlich wohl. Bei dir, Hugo, sind wir uns nicht so sicher. Da merken sie schon wieder, dass ich mich nicht so gut auskenne.
Okay, ja.
Kennst du den Test?
Ja.
Ja, guck mal.
Ich mach den auch immer. Bei jedem Film, den ich gucke, mache ich den.
Ehrlich?
Mhm.
Ja, guck mal, dann sind wir vielleicht, also dann habe ich sogar vielleicht eine Expertin hier sitzen und wir kriegen das gut geschaukelt. In der Presse und Öffentlichkeit wird er auch als Sexismus-Test bezeichnet. Er besteht mittlerweile aus 4 Fragen. Werden sie positiv beantwortet, hat der Film den Test bestanden. Die Fragen lauten: erstens, gibt es mindestens 2 Frauenrollen? Dann zweitens, sprechen sie miteinander? Drittens, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Und viertens, haben die beiden Frauen im Film einen Namen?
Mhm, genau.
So. Los geht's mit den Fragen. Frage 1. Wie viele der 20 teilnehmenden Filmen bei der Berlinale 2014 bestanden den Bechdel-Test? Sind es A 3, B 5 oder C 6?
2014?
3, 5 oder 6?
Und wie viele waren eingereicht? 20?
20, ja.
Ich würde mal sagen, so vielleicht 4?
Ja, 4 gibt's nicht. 3, 5 oder 6?
Ach so, 3, 5 oder 6. 5.
5? Nimm mir 5. In der Berichterstattung zur Berlinale 2014 stellte Deutschland Radio Kultur fest, dass von 20 teilnehmenden Filmen nur 3 den Bechdel-Test bestanden.
Peinlich.
Das ist wirklich.
Wahrscheinlich keiner davon ein Deutscher.
Ja, das steht jetzt hier leider nicht, aber ich finde, wenn man sich dann die Fragen wieder anguckt, die ich ja gerade vorgelesen habe, also ne, 2 Frauenrollen, sprechen sie miteinander, reden sie über etwas anderes als einen Mann und haben die beiden Frauen im Film einen Namen? Und dann sitzt du 3 von 20.
Ja,
da muss
aber
man
das
direkt
ist,
an Filme überdenken, die man geguckt hat.
Wenn du dir mal so viele Standardplots überlegst, also so Krimis, Agentenfilme oder sowas, so jetzt die ganz, ganz klassischen, da hast du eine Hauptperson, die ist männlich. Die hat dann irgendwie einen weiblichen Sidekick Love Interest. Ne? Also die ist dann irgendwie Assistentin und dann aber auch irgendwie gleichzeitig fungiert sie dann als Teilzeitliebhaberin oder sowas. Und alles andere, der Bösewicht ist ein Mann, der IT-Typ ist ein Mann und also ne, alles die und wenn dann irgendwo mal noch eine Frau ist, dann ist es gut möglich, dass die keinen Namen hat. Und wenn es tatsächlich 2 Frauen gibt, daran scheitert es dann tatsächlich auf. Die reden dann vielleicht mal miteinander, aber über die Hauptperson, die ja männlich ist.
Ich habe als letztes habe ich Oppenheimer geguckt. Ich überlege gerade, wie das da war. Weil ich wüsste auch nicht, ob der den Test bestehen würde. Ich mache mal Frage 2. Die Universität of Southern Carolina analysierte 2022 die 1600 erfolgreichsten Filme. In wie viel Prozent spielten Frauen davon eine Hauptrolle? Sind es A in einem Viertel, B in einem Drittel oder C in der Hälfte?
Also wenn es ein Viertel war, dann wäre ich ja schon überrascht.
Möchtest du Viertel nehmen?
Ja.
Jetzt steht hier sogar, es wäre ein Drittel.
Ah, okay. Sieh an.
Ja, guck mal.
Immerhin.
1600 erfolgreichsten Filme und in einem Drittel davon spielen die Frauen eine Hauptrolle. Ja, das ist doch was.
Mhm. Ist jetzt die Frage, die weibliche oder eine weibliche Hauptrolle?
Die spielten Frauen eine Hauptrolle. Also es ist nicht die Hauptrolle. Okay.
Eine Hauptrolle, okay.
Ja,
eine
ist nicht
Hauptrolle.
Die Hauptrolle.
Okay, das kann ja dann immerhin noch so eine, die romantischen Komödien mit einem Mann und einer Frau gleichberechtigt. Dann wäre aber die nächste spannende Frage, in wie viel Prozent wurden Männer und Frauen gleich bezahlt?
Ja, dann, ich glaube, da hast du wieder nicht so einen hohen Anteil. In welchem Filmgenre besteht am häufigsten, welches Filmgenre besteht am häufigsten den Bechdel-Test? Krimis? Oder Fantasy, Science-Fiction-Filme oder Liebeskomödien?
Gute Frage. Krimis, Fantasy,
Fantasy/Fiction oder Liebeskomödien?
Fantasy ist ziemlich männlich dominiert, aber da gibt es auch viele Autorinnen. Also zumindest, wobei Herr der Ringe fällt, glaube ich, schon mal durch. Damit erschöpft sich meine Kenntnis von Fantasy-Filmen auch schon so ziemlich. Ich würde tatsächlich mal sagen, die Krimis.
Ja, ist nicht ganz richtig. Ist tatsächlich Fantasy oder Science-Fiction. Filme, die in einer alternativen Welt spielten, vielleicht spielt das eine Rolle,
bestimmt,
die Fantasy- oder Science-Fiction-Filme bestehen den Bechdel-Test häufiger.
Oder Science-Fiction, was ja auch in der Zukunft spielt. Ich meine, Star Trek, gut, die alten jetzt nicht, aber die neueren, ja. Interessant. Aber ganz interessant, dass so Liebesfilme das nicht bestehen. Denn ich bin mir sicher, dass es in den meisten Liebesfilmen irgendwelche Typen gibt, die sich über irgendwas unterhalten, über was anderes als Frauen unterhalten. Aber die Frauen rollen. Die Frauen
unterhalten sich dann wahrscheinlich ja nur, wenn über den Mann. Ja, und zumindest wirst du da, glaube ich, noch in den meisten Fällen eine weibliche Hauptrolle haben. Also immerhin, weil bei den 1600.
Und eventuell sogar zwei Frauen mit Namen.
Ja, wenn's gut läuft. Dann komme ich mal zur nächsten Frage. 1615 Filme, die zwischen 1990 und 2013 den Bechdel-Test bestanden, hatten für die Produktion deutlich weniger Geld zur Verfügung. Wie viel Prozent weniger standen den Filmemacher zur Verfügung? Sind es A 35%, B 45% oder doch 50%?
45 oder 50 ist natürlich relativ nah beieinander, aber ja, nehme ich mal das obere Ende, 50% weniger.
Ja, Antwort A ist richtig, 35%. 35% weniger Budget.
Ah, 35%,
Studie getestete immerhin. Filme seit 1990, bla, bla, bla. Verfügten im Mittel über ein Budget von 31,7 Millionen, also 35% weniger. Und als kleinen Funfact zum Schluss, wendet man den Bechdel-Test auf männliche Charaktere an, bestehen 95% der analysierten Filme den Test.
Boah, ja.
Das war nochmal eine gute Statistik.
Ja, absolut. Aber zeigt auch, wie wichtig Filmförderung ist. Und dass man da vor allen Dingen, ich meine, da gibt es ja auch Initiativen von Produzentinnen, Regisseurinnen, Schauspielerinnen, dass Gelder einfach fair verteilt werden. Denn wenn ich jetzt sehe, also Filme, die den Bechdel-Test bestehen, sind Filme mit weniger Budget. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die dicke Kohle an Filme geht, die diesen Test nicht bestehen.
Ja. Ja, und ich finde, wenn ich solche Sachen immer lese, oder ich habe auch mal ein Buch gelesen, wo es darum ging, ich weiß nicht mehr genau den Titel, aber dass die Welt ja eigentlich nur für Männer ausgelegt ist, also wenn es um Prototyp Mensch geht, dann ist es eben meistens ein Mann.
Patriarchat der Dinge?
Ja, das kann's, ne? Ja, das habe ich gelesen, ja. Zum Beispiel mit der Raumtemperatur oder so, dass halt die klassische Raumtemperatur in Büros oder so halt immer auf die Männer ausgelegt ist. Frauen frieren ja ein bisschen schneller und es wäre, wenn man es umrechnen würde, für die Leistungsfähigkeit und so halt gar nicht schlecht, wenn man die Raumtemperatur einfach ein bisschen erhöhen würde. Aber da standen ja auch, glaube ich, noch so ganz andere Dinge drin. Ich erinnere mich irgendwie an Bürgersteighöhe, die, glaube ich, auch am Mann orientiert ist und nicht an der Frau. Und ich finde, gerade bei solchen Themen, das kriegst du dann halt erst immer so mit, wenn das halt jemand erwähnt oder es irgendwo liest.
Ja, und manche vielleicht noch nicht mal dann, aber man muss sich halt auch vergegenwärtigen, dass Repräsentation auf der Leinwand, das ist wichtig. Noch nicht mal nur, was Geschlechter angeht oder auch nicht mal nur, was Mann-Frau angeht, sondern Geschlechter insgesamt oder Geschlechtervielfalt und auch andere Formen von Diversität. People of Color, also einfach nicht nur weiße Menschen auf der Leinwand zu sehen, weil ich glaube irgendeine schwarze Frau sagte das mal, der Name entfällt mir gerade so, you can't be what you can't see. Also ich muss etwas sehen können, um mir vorstellen zu können, dass ich das auch werden kann.
Ja.
Das heißt, ich brauche auch schwarze Raumfahrerinnen, damit sich ein schwarzes Mädchen vorstellen kann, ich werde Astronautin.
Ja, voll. Und ich finde, genau deswegen, den Bechdel-Test, den werde ich jetzt, glaube ich, öfter mal machen, wenn ich einen Film gucke.
Ja, kann ich sehr empfehlen.
Das ist ganz lustig. Lässt du den Film auch nochmal anders im Kopf danach Revue passieren. Ja, dann wären wir jetzt tatsächlich am Ende der Folge angekommen, Bianca. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe einiges gelernt.
Ja, vielen Dank dir.
Und es war wirklich schön, dass wir uns hier unterhalten konnten, weil das eben auch gerade jetzt wie auch mit dem Test oder wenn wir uns die Frauengeschichten und so angucken, das schafft irgendwie nochmal ein anderes Bewusstsein. Das ist wirklich cool.
Schön. Also mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank.
Super, vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.